Herzlich willkommen bei der Bildungsexpedition 2009. Wir haben jetzt lecker gegessen hier in Kloppenburg, haben uns die Bäuche vollgeschlagen im Restaurant und nicht nur wir von der Bildungsexpedition, sondern auch Mike Rieken vom Clemens-August-Gymnasium in Kloppenburg. Wir sitzen hier neben uns und wir haben uns gedacht, wir sprechen mal mit ihm und ja, das machen wir jetzt. Man merkt ihm schon die Müdigkeit an, aber das ist ja auch ganz normal, das macht ja nichts. Also, Mike, wir wollen uns natürlich mit dir über Schule unterhalten. Was sind denn deine Visionen?
Ja, Melanie hat mich gerade gebeten, mich nochmal, dass ich mich vorstellen soll. Also ich bin ganz normaler Lehrer für Deutsch und Chemie an unserem ganz normalen Gymnasium, was heute von der Bildungsexpedition besucht worden ist. Vision von Schule. Das ist ein, ja, ich habe ein ganz gespaltenes Verhältnis zum Thema Visionen eigentlich zu, weil ich immer denke, dass Konzepte einfach alltagstauglich sein müssen. Und so kann ich eigentlich nur ganz vage antworten. Ich finde, dass Schule Freiraum braucht, sich selber zu entwickeln. So eine ideale Schule wäre für mich eine, die ihre Defizite selbst feststellt, durch meinetwegen eine Evaluation, und auch Möglichkeiten und finanzielle Mittel hätte, diesen Defiziten zu begegnen. Und ich bilde mir einfach ein, wenn man das kontinuierlich macht, über eine gewisse Zeit, dass dann Schulen sich im Sinne einer richtigen selbstständigen Schule einfach entwickeln können. Und zwar so entwickeln können, wie sie es brauchen. Weil ich zum Beispiel auch glaube, dass eine städtische Schule ganz andere Bedürfnisse hat als eine ländliche Schule wie in Kloppenburg beispielsweise. Und dass wir so eine Bildungsvielfalt kriegen, die einfach aus der Region irgendwie selbst erwächst. Das wäre so meine Vision. Einfach Zeit zu haben, auch zuzuhören, Sachen umzusetzen, Sachen auszuprobieren, vielleicht Sachen auch wieder zu verwerfen. Und gar nicht so sehr abhängig zu sein von einem bestimmten Konzept, was jetzt irgendwie aufgestülpt wird von oben.
Und hat man heute, wird es einem heute schwer gemacht, Dinge auszuprobieren, oder ist es nicht einfach mal, Ideen zu versuchen umzusetzen?
Also ich finde es schon schwer, weil in diesem Beamtensystem natürlich eine Menge Dinge einfach sein müssen, umgesetzt sein müssen. Ich kann mich gegen gewisse Vorgaben einfach nicht wehren. Wenn der jetzt meinetwegen steht, wir haben jetzt Zentralabitur, dann muss ich die Schüler aufs Zentralabitur vorbereiten. Und wenn denn die thematischen Vorgaben dazu, wie hier in Niedersachsen, halt eng gestrickt sind, dann habe ich keine Zeit, um vielleicht eine Überstufe für ein Projekt zu machen. Wenn sie etwas weitmaschiger sind, dann kann ich das tun. Freiräume werden sich aber noch entwickeln, wenn wir nämlich umsteigen auf Curricula, das heißt, dass der Schule irgendwie anheimgestellt wird, wie sie den Unterricht gestalten soll. Was natürlich aber auch nur dann Sinn macht, wenn man auch die Möglichkeiten hat, finanzieller und personeller Art, da auch was zu entwickeln. Und momentan sieht das ja nicht so sonderlich gut aus, als dass viel Geld ins Bildungssystem fließen würde.
Das kann gemeinsam Curricula kommen, wo die Schule selbst gestalten kann, wie sie Unterricht auch inhaltlich gestaltet? Oder was meinst du mit, wenn Curricula kommen? Kannst du es noch näher beschreiben?
Also wir haben ja jetzt in den meisten Lehrplänen Kompetenzen festgeschrieben. Da steht meinetwegen, am Ende der 6 sollen Schüler das und das können. In Deutsch beispielsweise einen Text angemessen und in flüssiger Sprache vortragen. Und das ist ja einmal schon mal eine Riesenchance, eigentlich. Denn wie ich sie da hinbringe, das schränkt mich ja in meiner Individualität überhaupt nicht ein. Das kann ich ja so tun, wie ich das gerne möchte. Was mich einfach einschränkt, ist, dass ich gar keine richtige Zeit habe, sowas auch zu entwickeln und da eigene Wege zu finden. Oder mich für wirklich sogar noch abzusprechen mit meinen Fachkollegen. Als Curricula setze ich immer gleich. Es ist mir eigentlich inhaltlich nicht vorgeschrieben. Ich kann irgendwie frei gestalten. Das kann also auch nur in bestimmten Freiraum geschehen. Und da sind wir wieder bei den Freiräumen, die Schule einfach braucht, um sich selber entwickeln zu können. Vorher wird eine Schule nicht selbstständig sein.
Wenn man jetzt den aktuellen trendigen Tendenzen Glauben schenken möchte, dann ist ja ein ganz großes Lernpotenzial im Web 2.0. Ist auch kein Freiraum für Web 2.0 in der Schule, oder wie siehst du das Potenzial für Web 2.0 für den ganz normalen Unterricht?
Also wenn wir das als normal definieren, was so gemacht wird, ist Web 2.0 schon mal gar nicht normal. muss man dazu sagen. Und ich habe so gelernt, dass ich nicht unbedingt von der Methode her denke. Und Web 2.0 ist eine Methode. Und es gibt Inhalte, wo ich das sehr sinnvoll finde, Web 2.0 einzusetzen. Beispielsweise, wenn es darum geht, jeder kennt es im Deutschunterricht, dieses unsägliche Hausaufgabenvorgelese. Das heißt, drei Leute kommen in den Genuss, das vorzulesen und da wird darüber gesprochen und das Zuhören ist an sich schon eine Fähigkeit, ja. Wenn es ein zweiseitiger Text ist, dass man schwer in den Griff kriegt. Und da ist es ganz toll, zum Beispiel fange ich jetzt an mit WordPress, einfach Hausaufgaben einzusammeln. WordPress hat so eine E-Mail-Schnittstelle, da schicken die Schüler das hin, das erscheint in WordPress und dann kann ich mir zu Hause vor der Stunde idealerweise, wenn sie es am Abend vorher schicken, Texte raussuchen, Textabschnitte raussuchen und dann mit den Schülern direkt darüber sprechen im Unterricht. Und da ist für mich so ein Beispiel, da bringt Web 2.0 was. Eine weitere Chance sehe ich einfach im Bereich des authentischen Schreibens, was wir in der Schule so gut wie gar nie erreichen. Das heißt, dass man einfach Texte, die man macht, anlassbezogen auch mal in der Öffentlichkeit präsentiert, als Schüler oder nach einer Vorauswahl durch den Lehrer in der Öffentlichkeit präsentiert und dass man vielleicht Kommentare kriegt von anderen Schülern, dass es vielleicht auch eine Motivation sein kann. Also ich denke mal, so in dem Bereich lässt sich eine ganze Menge machen. Die Frage zielte ja auf Freiräume ab. Also die Sachen, die ich jetzt beide beschrieben habe, die dafür ist immer Freiraum da, weil ich dafür gar nicht viel arbeiten muss. Das richtet man eben einmal ein und dann läuft die Sache. Und sowas geht eigentlich. Auch eine Hausaufgabe oder einen Text online zu stellen, das kann auch ein Schüler machen. Da muss ich nicht viel tun. Das heißt, der Freiraum ist auf jeden Fall da. Aber wie gesagt, das muss auch gerechtfertigt sein, dass ich sage, ich will jetzt diese Methode oder ich will diesen Text jetzt im Web 2.0 haben, aus den Gründen. Und ich will den nicht im Web 2.0 haben, weil ich eben gerne Web 2.0 machen möchte. Und da müssen wir, denke ich, immer wieder aufpassen und hinterfragen, bestimmt jetzt der Inhalt wirklich das Geschehen oder ist es die Methode? Weil ich das vielleicht so toll finde, will ich jetzt sagen, das muss ich jetzt alle Inhalte mitmachen. Das denke ich nicht.
Gesetzt den Fall, man hat ein Szenario, wo es sich ganz besonders gut anbietet, einen bestimmten Inhalt mit Web 2.0 umzusetzen. Das hast du gerade gesagt, das geht ja im Prinzip ist ohne Zeitaufwand, ich richte es mal schnell ein und dann funktioniert das. Das kannst du vielleicht du machen, aber viele Lehrer können das gar nicht, weil sie eben auch entsprechende Kompetenz selbst nicht haben, mal schnell, sage ich jetzt mal, ein Weblog-System aufzusetzen oder sowas. Was muss passieren, damit diese Kompetenzen auch mit Technik flexibel und wendig umzugehen als Lehrer? Was muss passieren, damit das eine größere Flächendeckung erreicht?
Ja, ich glaube, wenn ich das wüsste, dann könnte ich mich irgendwie als Professor irgendwo niedersetzen lassen. Ich glaube, das ist eine der schwersten Fragen überhaupt. Was muss genau passieren? Ich denke das immer gerne vom Menschen her. Also die Lehrer müssen selbst die Notwendigkeit sehen, dass das irgendwie gut ist. Und dann hat man auch Antrieb, denke ich, das selbst in die Hand zu nehmen und sich die Kompetenzen selbst zu beschaffen. Wenn ich mir jetzt so manche Lehrerfortbildung angucke, also erstmal ist der Punkt, es gibt überhaupt eine laufbare Lehrerfortbildung in meiner Erfahrung her, die sich mit diesem Bereich beschäftigt, die vor allen Dingen auch berücksichtigt, den verschiedenen Wissensstand, den Lehrer und Lehrerkräfte mitbringen. Das heißt, wir brauchen da einfach ein Fortbildungssystem. Ein ganz bestimmtes, ja.
Ich schaue mal in die Runde. Ob es Fragen gibt? Ah ja.
Also bei den Fortbildungen, da bin ich skeptisch. Die müssen ja zwei Bedingungen erfüllen. Also zum einen müsste sich der Lehrer selbst dafür interessieren. Zu sagen, ich will jetzt Web 2.0 machen und gehe deswegen in diese Fortbildung. Die sind ja überwiegend jetzt erstmal freiwillig. Zum Zweiten müsste dann gerade wieder das erreicht werden können, dass man die jetzt nicht mit der Technologie erschlägt, was dann vermutlich erstmal schwierig ist, wenn der Grundstand eben ist, ich kenne mich nicht wirklich aus. Ich habe jetzt noch nie einen Blog wirklich bedient oder eingerichtet etc. Ne? Das sind ja schon ein paar Sachen, die müssen wir jetzt in der Fortbildung machen. Und da blieb dann vermutlich wieder wenig Raum für das Didaktische. Ich glaube, mein Grundgefühl wäre eher, dass es wieder von den Lehrern selbst kommen muss oder dass sie sich das Ganze von den Schülern erklären lassen.
Also meine Erfahrungen mit Schülern in der Hinsicht sind relativ ernüchternd. diese Rechnung, Schüler sind viel fitter und kompetenter im Umgang mit diesen neuen Medien, die geht ganz oft nicht auf, für mich jedenfalls nicht, in dem Moment, wo es ernst wird, wo es nicht darum geht, in der Community sich selbst darzustellen, Freunde zu finden, zu schnacken, zu schreiben, zu chatten, sondern so bei solchen Dingen wie installiere ich ein Plugin in WordPress, ich glaube, das kann man nicht viele Schüler fragen. Es gibt sie, aber es gibt nicht so viele davon. Und diese Geschichte, das ist ein Henne-Ei-Problem, ne? Was da angesprochen wird. Also die Technik muss eigentlich da sein, die muss stimmig da sein. Das heißt, wir brauchen dafür auch ein Konzept, vielleicht einen Dienstleister, der sowas bereitstellen könnte, zum angemessenen Preis. Ob das wirklich eine freie Wirtschaft sein kann, das weiß ich nicht, weil die Daten, die dabei entstehen, finde ich doch recht relevant für den weiteren Lebensweg. Und mir fehlt so ein bisschen das Vertrauen da in die Wirtschaft, dass sie das wirklich so hinkriegt und verantwortungsvoll auf diesen Daten umgeht. Das Zweite, was du sagst, mit den Fortbildungen, das stimmt schon. Man muss sich als Lehrer wirklich aufraffen, dahin zu gehen. Deswegen finde ich einen gangbaren Weg, wenn man wirklich sieht an der Schule, da gibt es einen Kollege, der macht was damit und der hat eine Arbeitsersparnis. Das zieht eigentlich immer. Dass man darüber diesen Weg eventuell gehen könnte. Das ist einfach, was man die Vorteile sieht, meinetwegen, wenn man jetzt die Hausaufgaben vorher schon hat, dass es eben eine Erleichterung ist, dass es einen Unterricht voranbringt, dass dann mehr Leute was von haben. Ich glaube, darüber kriegt man Lehrer. Das ist meine Wahrnehmung.
Also ich glaube auch, dass der Nutzen von Fortbildungen eher beschränkt ist, weil man beispielsweise den Nutzen von Web 2.0 kaum in einer mehrstündigen Fortbildung erlernen kann. Weil so, da bleibt nur Zeit, um zum Beispiel zu zeigen, was ist ein Wiki-System, was könnte man alles damit machen, vielleicht noch bestenfalls Lernszenarien ausarbeiten oder Beispielszenarien in diesem Kontext oder jenem Kontext, ein Wiki-Einsatz zum Beispiel gut. Aber das ist natürlich wenig nachhaltig, weil man eigentlich, insbesondere beim Einsatz von 2.0-Tools, die Erfahrung braucht, über einen größeren Zeitraum, glaube ich zumindest, selbst am eigenen Leib gemacht zu haben, dass es einen bestimmten Nutzen hat. Wäre es denn eine Strategie, wenn man als Schulleitung oder als Lehrerkollegium entscheidet, bestimmte Prozesse innerhalb der Schule über solche Tools abzuwickeln. Also beispielsweise, wir nutzen jetzt ein Wiki für irgendwelche internen Lehrerkollegiumsinternen Kommunikationsprozesse oder irgend sowas in der Art, dass man sozusagen im Lehrerkollegium diese Tools installiert, sozusagen einen gewissen Anreiz oder Notwendigkeit schafft, sich damit auseinanderzusetzen und über diese Schiene dann auch den Nutzen der Tools deutlich werden zu lassen. Glaubst du, das ist eine Möglichkeit oder ist es zu weit weg von der Realität?
Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, weil wir in der Realität erleben, dass die Arbeitsbelastung steigt und dass es einfach eine Zeitersparnis ist, wenn ich Informationen dann abrufen kann, wenn ich sie brauche. Oder auch wenn es um Lehrerzusammenarbeit geht. In den Pausen finde ich da keine Ruhe, um mich mit jemandem auszutauschen, konkrete Fragen zu stellen. Und ich kann eben, das geht mir jedenfalls oft so in meinen Web 2.0-Kreisen. Ich kann eben eine Frage stellen, kriege die Antwort eben und kann sie dann Englisch später abrufen. Ich muss nicht präsent sein, ich kann eben meine Zeit frei verfügen. Das kann, denke ich, schon ein Weg sein. Natürlich muss eine gewisse Grundkompetenz da sein, wie bediene ich einen Rechner, wie schalte ich den ein, was mache ich mit dem Webbrowser, gehe ich sicher mit E-Mail um. Ja. Und manchmal stößt man doch auf ganz schöne Widerstände in dem Bereich. Und ich weiß nicht, wie geht man damit um, wenn sich jemand dagegen so völlig sperrt oder wenn jemand da gar nicht bereit ist, sich darauf einzulassen. Ja, ich finde das ganz, ganz schwer, dass man wirklich alle ins Boot kriegt. Und wenn man jetzt so eine Schulsache macht, man wickelt das alles darüber ab, dann müssten wir alle auch irgendwie reingucken und werden gewissermaßen gezwungen, das auch zu tun. Und ich weiß nicht, inwieweit das die Bereitschaft insgesamt erhöht, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, man müsste vielleicht zweigleisig fahren und vielleicht das eine aktueller halten als das andere. Also es gibt noch den Papierweg, aber der ist halt ein bisschen langsamer und nicht ganz so aktuell. Und im Online-Netz gibt es dann vielleicht Informationen schneller und schönere Gerüchte, was weiß ich. Das ist irgendwie, was es eben attraktiver macht, sodass dass dann Anreiz entsteht, ich kümmere mich, ich muss da was machen und das bringt mir persönlichen Nutzen, dieses Tool zu nehmen, nicht den Zettel aus meinem Fach zu nehmen. Schwierig.
Vielleicht können Sie auch kurz den Status quo an deiner Schule nochmal sehen. Wir hatten beim Emma-Gymnasium in Bonn den Fall, dass da schon seit Jahren eigentlich die ganze Kommunikation per E-Mail abläuft. Also auch mit Schülern, mit Eltern wird sehr viel per E-Mail gemacht. Wie sieht es bei euch aus? Was wird eingesetzt und von welcher, ja, wie ist die Durchdringung?
Sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt evaluiert komplett mit Moodle und Feedback-Modul. Darüber haben sehr viele Leute aus Moodle halt auch kennengelernt und auch die Möglichkeiten kennengelernt. Das war so ein richtig reiner Webkontakt, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Kreuze auf Zetteln ziehen, wir machen das damit. Ansonsten wird bei uns immer mehr kräftig gemoodelt. Das heißt, insbesondere dadurch, dass wir jetzt Vorsum haben, stellen eben Lehrer ihre Protokolle, ihre Tafelbilder online für Schüler zum Beispiel, die nicht im Unterricht teilnehmen konnten und die es nacharbeiten wollten. Also es kommt jetzt allmählich. Die Tools gibt es bei uns alle an der Schule. Hat auch irgendjemand eingerichtet. Und das wird jetzt zunehmend genutzt und der Sinn wird auch gesehen. Aber also ich denke, bis man wirklich amtliche Geschichten, was die Vertretungspläne wirklich per E-Mail verteilen kann, da sind so diverse Hürden aus dem Weg zu räumen. Datenschutz ist eine Geschichte, wie garantiere ich, dass nicht doch jemand auszählt, wer wie oft gefehlt hat. Und das sind alles so Fragen, die alle bedacht sein wollen und die schwierig sind. Das ist, glaube ich, so, dass so wesentliche Informationen, dass es eine Weile dauern wird, bis da wirklich die Voraussetzungen auch technisch geschaffen werden, dass es wirklich verbindlich wird für jeden Kollegen, dass er eben das so bekommen muss.
Also das Ganze wird ja immer so ein bisschen in dem Duktus diskutiert, dass es in Deutschland ganz viele Lehrer gibt, die sich gegen Web oder gegen Computer sperren oder das nicht gut genug einsetzen oder nicht in ausreichendem Maße einsetzen. Ist das sozusagen nur eine Sicht von uns Menschen, die in der Technik leben und der Meinung sind, dass das eigentlich einen viel größeren Stellenwert haben sollte? Ist das ein verzerrtes Bild auf die Realität oder würdest du auch sagen, dass es eigentlich eine Notwendigkeit ist, dass sich mehr Lehrer mit der Technik auseinandersetzen müssen?
Ich denke, es ist ganz klar eine Notwendigkeit, denn gerade in Lernprozessen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sich Leute entwickeln. Und ich verlange meinen Schülern ja auch ein gewisses Maß an Entwicklung in der Schulzeit ab. Und ich glaube auch, dass es im Interesse eines jeden Einzelnen liegen muss, sich in dem Bereich zu entwickeln. Denn wir erleben es jetzt schon bei Banken, bei ganz vielen Geschichten, die übers Netz laufen, dass uns Firmen zunehmend als Kunden einspannen, dass uns da neue Kompetenzen abverlangt werden und wenn wir eben das doch meinetwegen bei der Bank wieder per Überweisungsschein machen wollen, dass es eben Geld kostet. Und ich sehe eine ganz große Gefahr darin, dass wir eine Spaltung in der Gesellschaft kriegen. Die Leute, die zahlen müssen für Dienstleistungen, weil sie nicht die Kompetenzen haben, sich da sicher zu bewegen. Und Leute, die, also die Leute und Leuten, die es eben verstehen und das nutzen können. Und ja, dass da so ein Graben praktisch entsteht zwischen diesen Gruppen. Und deswegen muss es eigentlich auch im Interesse, im privaten Interesse von jedem von uns liegen, dass wir uns damit beschäftigen in irgendeiner Form. Dass ich das, glaube ich, gar nicht so sehr auf Schule bezogen, diese Notwendigkeit sehe. Ich sehe sie halt generell als Gesellschaft, diese Aufgabe. Und Lehrer sind nun mal Teil der Gesellschaft. Also genauso wie, wie sich ein Rentner jetzt entdecken kann, oh, ich bin vernetzt, ich kann mich unterhalten mit Leuten. Ich habe dann Vorteil darin, das können viel mehr Menschen auch für sich und ihr Privatleben entdecken. Und das ist, ja, ob man sich als Lehrer dem auf Dauer entziehen kann, das weiß ich nicht. Was ich dabei immer ganz wichtig finde, und ich glaube, es spielt auch eine Rolle bei vielen Kollegen, dass die sagen, wieso? Wieso soll ich einen Lernprozess ersetzen durch eine Maschine, die ich vielleicht in der Gruppe schaffen kann? Und da muss man auch ganz klar sagen, es gibt Sachen, wo ein Rechner sich eignet für, wo es okay ist. Beispielsweise, wenn man Zeit sparen will, bei einer asynchronen Kommunikation. Es gibt Sachen, wo ein Rechner niemals den Menschen ersetzen wird, die reale Begegnung ersetzen wird. Und das muss man, denke ich, auch stärker kommunizieren in Kollegien, dass es nicht darum geht, jetzt den Menschen zu ersetzen durch die Maschine, sondern einfach das zu bereichern und neue Möglichkeiten aufzutun.
Du hast diese gesellschaftliche Herausforderung angesprochen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das wird dann so ein bisschen unter dem Begriff der Medienkompetenz abgehandelt, dass wir sagen, okay, wir müssen unseren Schülern diese Medienkompetenz vermitteln, weil die wird nicht mit der Luft aufgesogen. oder mit der Muttermilch. Und dann sind wir aber gerade wieder bei der Frage, wie soll das geschehen? Also wir haben mit Schulen ans Netz diese Infrastruktur geschaffen, oft nicht ausreichend, sondern ein, zwei Computerräume pro Schule, die dann vielleicht mal für 1 oder 2 Stunden gebucht werden können, aber nicht dauerhaft genutzt. Wie siehst du den Weg hin zu einer Medienkompetenz, die die ganze Gesellschaft erreicht?
Das Schlimme ist ja dabei, wenn ich mal auf meine eigene Vita gucke, dass ich ja bis zum 15. Lebensjahr eigentlich keinen Rechner kannte, bis mir ja irgendwie zur Konfirmation der Amiga 500 auf den Tisch flatterte. Und ich hatte auch kein Handy und lehne das Ding bis heute eigentlich irgendwie ab. Und trotzdem bin ich einigermaßen medial kompetent, glaube ich zumindest. Wie kommt das? Ich glaube, dass wir in den Schulen, was eine Grundvoraussetzung ist, dass wir vermitteln müssen, dass wir nicht stehen bleiben können im Leben, sondern dass wir irgendwie Schritt halten müssen, dass wir die Fähigkeiten entwickeln müssen, uns zu entwickeln zunächst einmal. Dann passiert nämlich sowas unter Umständen nicht, was du gerade beschrieben hast, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Technik vor die Nase gestellt kriegen und keiner weiß, was er damit anfangen soll. Also wenn man Technik in Schule einführt, dann muss man auch ein Konzept dazu entwickeln, was soll mit dieser Technik passieren, wie wollen wir diese Technik entwickeln, wie bitten wir die in ein Schulkonzept ein. Es reicht nicht, da Rechner hinzustellen, dann schicken wir mal Schüler da rein, sagen, such bei Google und es ist dann ein tolles Webquest. Ja? Und das ist, soll Stunden geben, die genauso laufen. Ja? Dass es dann eine ganz tolle Recherche ist, anstatt sowas wirklich vorzubereiten und vorzustrukturieren. Also Technik ohne Konzept ist eigentlich wertlos. Und genau das ist, glaube ich, in Deutschland ganz oft passiert, dass man da dicke Leitungen hingelegt hat und tolle Rechner hingestellt hat, aber keiner hat sich irgendwie Gedanken darum gemacht, was soll damit eigentlich passieren, wie binden wir das eigentlich in didaktische Prozesse sinnvoll ein.
Ich glaube, ich habe irgendwas gedrückt versehentlich am Handy. Nee, es scheint noch zu gehen. Ich habe jetzt keine Frage mehr. Lutz, hast du noch? Das ist Wort zum Samstag. Alles klar. Dann hast du noch eine Frage an uns? Oder Basti hat noch eine Frage.
Genau. Ja. Wie weit siehst du denn, dass das Lernen im Netz außerhalb von Schulen geschehen kann? Also bist du da optimistisch, dass man per YouTube sich was über den Chemieunterricht anschaut oder chemische Prozesse? Oder dass ich anfange, statt zum Nachhilfeunterricht zu gehen, eben auf Lernplattformen mir noch Wissen aneigne, die ich dann wieder in der Schule verwenden kann, ohne dass sich das System Schule grundlegend ändern muss.
Also hochproblematisch. Wie soll ich als Schüler erkennen oder die Qualität eines Inhalts erkennen, wenn ich nicht ein gewisses Grundwissen habe? Und gerade im Bereich der Chemie, wenn ich mir die Sachen auf YouTube so angucke, sage ich ganz oft, ja, ist nett gemeint. Also auch so manches Lernvideo. Es braucht dann eine gewisse Vernetzung, wenn man manche Sachen verstehen kann. Und das kann man so ohne weiteres erstmal nicht beurteilen als Schüler. Jedenfalls nicht als Schüler der Mittelstufe, glaube ich. Weil man da einen gewissen Background braucht. Es ist in dieselbe Kerbe schon wieder. Also die Technik oder der Film wird nie irgendwie den Lehrer ersetzen können, der die Sachen vernetzt, zusammenbringt, die Links zusammenträgt vielleicht später mal und Zusammenhänge wirklich herstellt, übergreifend über die verschiedenen Medien. Das eine wird nie unter das andere gehen, denke ich.
Dann habe ich noch mein persönliches Steckenpferd, und zwar die Open Content oder Open Educational Resources Ecke. Gerade dieses Aufbereiten, das ist eigentlich die Aufgabe von Schulbuchverlagen auch, dass sie sagen, wir stellen jetzt Material zu einem Themenblock zusammen, geben dem Lehrer noch die verschiedenen didaktischen Möglichkeiten, dass das als Arbeitsblatt hat oder als Vortrag etc. Glaubst du, dass diese Prozesse, wie wir sie bei Wikipedia sehen, eben auch für den Schulbereich gewinnbringend sein können, dass man sagt, wir stellen unser Material unter Creative Commons, es finden sich in Deutschland 50 Chemielehrer, die da an solchen Ressourcen arbeiten?
Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass Lehrer ja fürchterliche Individualisten sind. Und fremdes Material inspiriert mich immer zu eigenem Material. Sei es, weil ich es so schlecht finde, dass ich denke, das muss doch auch anders gehen. Oder weil ich es so gut finde, dass ich denke, da geht doch vielleicht noch mehr. Aber ich habe selten Material gefunden, wo ich sage, Mensch, das kann ich jetzt mal so als Zettel austeilen. Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache. Bei Open Content träume ich eigentlich nicht von fertigen Schulstunden oder fertigen Konzepten oder fertigen Unterrichtsreihen, sondern ich träume einfach von Ideensammlung. Das heißt, meinetwegen in Chemie, wie hast du denn jetzt das Gleichgewicht eingeführt? Wie machst, hast du das jetzt gemacht? Und wenn da wirklich 50 Leute was schreiben würden zu, dann würde ich, glaube ich, bestimmt 10 Perlen finden, auch mal. Weil da eine geballte Kompetenz von ganz vielen Leuten zusammentrifft. So wirklich zu sagen, ich mache Texte oder ich mache fertige Arbeitsmaterialien, wie es halt üblich ist, zum Download und zum direkt Einsetzen, das ist nichts für mich. Ich bin nicht so ein Materialsammler. Und bei Open Content speziell sehe ich das Problem auch noch, dass es wie im Leben ist. Es gibt Leute, die arbeiten und es gibt das 500-fache an Leuten, die downloaden. Und das ist natürlich für diejenigen, die arbeiten, nicht so unbedingt motivierend. Das heißt, wir müssen da irgendwie deswegen auch hin zu kleineren Strukturen, denke ich, wo es sich auch lohnt, mal sagen, ich schreibe mal jetzt eine halbe Seite und dann arbeite ich eben damit weiter. Dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe 4 Stunden was gemacht und jetzt laden sich da 5 Leute runter und ich höre davon nie wieder was.
Das heißt also, für dich ist die Kommunikation mit deinen Peers, mit deinen Kollegen sehr viel wichtiger als der Austausch von Inhalten selbst.
In der Kommunikation tauschen wir doch Inhalte aus. Und wer Schulstunden plant, der weiß, denke ich, dass es manchmal nur eine kleine Idee ist und die Stunde steht, wenn man eine gewisse Routine entwickelt hat. Weil methodisch hat man irgendwann Routine drauf. Das ist aber so, wie mache ich das? Das ist das Entscheidende, was die Arbeitsentlastung auch bringt.
Okay, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, Mike, dafür, dass wir das Gespräch heute Abend hier führen konnten, dass du uns auch eingeladen hast oder ihr uns eingeladen habt in eure Schule. Und da würde ich jetzt Lutz das Wort zum Samstag übergeben.
Das Wort zum Samstag kommt aus der aktuellen Brand 1 und zwar aus dieser wunderbaren Rubrik Die Welt in Zahlen. Und zwar die EU-Ausgaben für Beihilfen an die Landwirtschaft im Jahre 2008 betrugen 53,9 Milliarden Euro, entsprechend 41,7% des EU-Haushalts. Die Ausgaben für Forschung, Bildung und Kultur betrugen dagegen 5,7 Milliarden, entsprechend 4,5%. Gute Nacht.